Hallo miteinander. Mein Name ist Martin Kosmalski. Ich bin Pastor in Krefeld und wohne in Essen, verheiratet und habe 4 Kinder zwischen 10 und 20 Jahren. Und da ist einiges los, könnt ihr euch vorstellen? Ja, ja. Ich war auch mal 20, ein bisschen länger her, auf der Suche nach den nächsten Schritten, welche Richtung mein Leben nehmen soll. Und da habe ich, als ich 20 war, einmal eine Zeit Streetwork gemacht in einer christlichen Drogenarbeit in Hannover. Also auf der Straße gewesen, in einem Bauwagen, mit Drogenabhängigen den Erstkontakt gehabt und mit denen mich unterhalten und so weiter. Ganz niederschwellige Streetarbeit. Ich erzähle das nicht, weil ich jetzt von mir erzählen möchte, sondern ich will euch gleich was von meiner Mutter erzählen, weil das passt zur Predigt. Ich war Idealist und bereit, für Gott alles Mögliche zu machen. Und in Hannover gab es einmal eine Firma, die hieß Sprengel. Die Älteren unter uns kennen vielleicht noch die Sprengel-Schokolade. Ja, so. Gab es das Sprengel-Gelände. Als dann die Firma aufgegeben hat, war das das Sprengel-Gelände. Und das Sprengel-Gelände war dann später ein besetztes Gelände, wo so eine alternative Szene lebte. Und auch Punks. Punks waren damals was anderes als vielleicht heute. Heute sind die ja eher so, manche von ihnen waren dann so Mode später, aber zu meiner Zeit damals war das ein Lebensstil und eine Auffassung und ein Protest. Die lebten da auch. Und ich glaube, so vor 15, 20 Jahren sagte mir meine Mutter, rückblickend zu der Zeit, dass sie sich Gedanken gemacht hätte, wie das wäre, wenn ich zu diesen Punks gezogen wäre. Ich glaube, das war nicht ganz unrealistisch, weil ich war Idealist und ich versuchte für Gott alles Mögliche zu machen. Aber sie hatte sich Gedanken gemacht, und sie ist auch Christ, wie das wohl wäre damals, wenn ich zu diesen Punks ziehen würde. Und sie sagt auch, sie hat sich die Gedanken nicht gemacht, um mir das dann, wenn ich es denn getan hätte, um es mir auszureden, sondern sie hat mir gesagt, dass dieser Gedanke für sie pure Anstrengung gewesen war. Ja, und das führt mich heute zu der Predigt, weil ich glaube, da ist sie uns sehr ähnlich, mir zumindest sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich das von ihr geerbt habe, aber ich glaube, da sind wahrscheinlich alle möglichen Menschen auch so, dass es uns ziemlich leicht fällt, uns von fremden Menschen und fremden Gruppierungen Abstand zu halten. Also ich glaube, mir fällt das leicht. Und ich fand das in deiner Ansprache hier am Anfang, da hattest du einen ziemlich coolen Bibeltext und auch nochmal schön was dazu gesagt, Feinde zu lieben und wie Gott mit Menschen umgeht, die wir eigentlich zu denen zählen würden, naja, da wollten wir lieber Abstand haben. Und Gottes Begegnung mit denen in dem Text, den du hattest, war sehr positiv. Es ist viel einfacher, sich im Gewohnten zu bewegen, jetzt haben wir es, sich mit Bekannten zu treffen, als vielleicht mit Nachbarn, zu denen man nicht so Kontakt hat, oder Menschen, die weiter weg sind, so der Abstand zu halten. Und manchmal meint man sogar, mit diesem Abstand sei man theologisch auf der richtigen Seite. Und es gibt sicherlich mehrere Bibeltexte. Und ein Bibeltext, der vermeintlich mit diesem Abstand halten zu tun hat, den möchte ich uns heute auslegen und in einen anderen Kontext stellen. Ich glaube, eine andere Auslegung anbieten. Vorher aber noch ein paar Sätze zu mir. Es gibt zwei Themen, die mir wichtig sind und wahrscheinlich immer wieder in meinen Predigten auftauchen. Das ist Freiheit und Nachfolge. Ich finde, Freiheit und Nachfolge gehören zusammen. Es ist aber auch sehr leicht, sie auseinander zu dividieren, weil sie können auch Gegenpole sein. Wenn man die Freiheit erlebt, die Jesus uns schenkt, die wunderbar ist, fast grenzenlos, könnte man sagen, dann kann Nachfolge eine Bedrohung dieser Freiheit sein, weil sie könnte ja diese Freiheit einschränken. Und dann ist die Nachfolge sowas für die jüngeren Menschen oder für die, die da irgendwie eine Gabe für haben oder so. Also das wäre das eine Extrem. Das andere ist die Nachfolge. Da kann die Freiheit plötzlich eine Gefahr für sein. Weil wenn wir Nachfolge sehr eng sehen, und einbetten in Gesetze und Regeln und so weiter, oh, dann hat das herzlich wenig mit Freiheit zu tun. Und wahrscheinlich auch herzlich wenig mit der Freiheit, die Jesus uns schenkt. Und deswegen, ich finde, diese beiden Elemente oder Teile unseres Lebens gehören zusammen, sind ein riesiges Angebot und ein Geschenk. Ich liebe die Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat. Das ist ja auch unsere Botschaft. Und ich finde es klasse, dass Jesus uns angeboten hat. Wir dürfen mit ihm das Leben gestalten, mit ihm gehen. Das ist für mich Nachfolge. Und diese beiden Themen schimmern in meinen Predigten immer wieder durch und auch heute, auch wenn sie nicht das Hauptthema sind. Der Bibeltext für heute ist ein kleiner Ausschnitt aus der Bergpredigt, ein klitzekleiner Ausschnitt. Er handelt von dem breiten und dem schmalen Weg. Und ich fange mit dem Vers davor an. Der fängt so an. Matthäus 7, die Verse 12 bis 14 sind das, behandelt die Menschen stets so. Und jetzt kommt keine Wahloption wie im Restaurant, ne, wo man sagt, oh, ey, was soll ich denn da wählen? Da bin ich fast überfordert. Behandelt die Menschen stets so, das sagt er dir und sagt er mir, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Anders formuliert, wenn man das befolgt, dann hat man eigentlich alles verstanden. Geht durch das enge Tor. Denn das Tor zum Verderben ist breit. Und der Weg dorthin ist bequem. Viele Menschen gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal, deshalb finden ihn nur wenige. Also hier haben wir das Bild von einem breiten Weg, wahrscheinlich bequem, und von einem schmalen Weg, einem schmalen Durchgang und wahrscheinlich nicht so bequem. Wenn ich mit dem Auto nach Italien fahre, dann finde ich eine dreispurige Autobahn mit möglichst wenig Verkehr bequem. Als ich Kind war, mit meinen Eltern, beziehungsweise nein, als die mit uns Kindern in Urlaub gefahren sind, in die Schweiz, da fand ich das immer toll abseits der Autobahn. Ich habe immer auf diese engen, steilen, schmalen Straßen gehofft. Und manchmal, das fand ich immer ganz cool, da gab es so Tunnel. Also zu meiner Zeit, da war das noch nicht so ausgebaut. Die waren so eng, da hat man vor dem Tunnel angehalten, gehupt, geguckt, ob irgendwas von der anderen Seite kommt. Und wenn nicht, ist man durchgefahren. Ich fand das einfach nur spannend. Und ich habe immer an dem Fenster geklebt. Ne? Die Natur war so ganz anders. Ich war fasziniert von den kleinen Dörfern, von den engen Gassen. Wahrscheinlich musste der Autofahrer sich ein bisschen mehr konzentrieren als auf der Autobahn. Ja? Aber als ich später einen Führerschein hatte, bin ich immer noch lieber diese engen Gassen und Straßen gefahren. Das hat mich immer noch in den Bann gezogen. Und am liebsten würde ich es meinen Kindern einmal zeigen, nur sind die Straßen dort heutzutage sicherlich anders ausgebaut. Und das mit dem Hupen vor dem Tunnel könnte ich denen nicht mehr zeigen. Das gibt's nicht mehr. Nostalgiker würde vielleicht trauern und sagen, schade, schade. Aber es ist auch gut. Also auch wir kennen breite Straßen und schmale. Nur was sich der Einzelne von uns vorstellt, was man damit verbindet, das ist sehr unterschiedlich. Und was Jesus mit der schmalen und mit der breiten Straße verbindet, da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Vorstellungen und Ideen. Der breite und der schmale Weg, das eignet sich besonders gut für so eine Form des Schwarz-Weiß-Denkens. Ne? Breiter Weg, schwarz, falsch. Schmaler Weg, richtig, weiß. Da kann man solche Regeln machen, das heißt ja auch Schwarz-Weiß-Regeln. Vielleicht haben wir schon solche Bilder gesehen. Ich kenne sie aus früher Kinderstunden oder wie man das hieß und Sonntagsschule. Und ich möchte diese Bilder, diese Vorstellung gerne aufbrechen und den Bibeltext, wie ich hoffe, für euch in einen interessanten Kontext stellen. Also was ist gemeint mit dem schmalen Weg? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Gehen wir davon aus, dass das, was Jesus sagte, er auch lebte. Also, dass er kein Heuchler war. Dass er das, was er sagte, im Sinne von seinen Nachfolgern empfahl, auch für sich, für ihn selbst galt. So, schauen wir mal, ob das geht. Wenn das so ist, dann werden wir uns einig sein, dass auch Jesus den schmalen Weg gegangen ist. Also gucken wir uns an, wie Jesus gelebt hat und übertragen das auf den schmalen Weg. So können wir hoffentlich ein Bild davon bekommen, was Jesus mit dem schmalen Weg meinte und dem breiten Weg. Ich werde jetzt einige Klischees bedienen. Mach mal die PowerPoint wieder aus. Es kann sein, dass ihr bei manchen Klischees denkt, wie kommt der denn darauf? Auf die Idee wäre ich nie gekommen, das ist ja ein bisschen abgedreht. Ja, ist okay. Ich werde Klischees bedienen, um es so kontrastreich wie möglich darzustellen und uns vor Augen zu führen, was denn der schmale Weg ist oder sein könnte. Erstes Klischee. Der schmale Weg ist der gefüllt mit der Einhaltung besonders vieler Gebote und Verbote. Schauen wir auf das Leben Jesu. Hat Jesus das gelebt? Einhaltung besonders vieler Gebote und Verbote. Die Leute, die Gebote und Verbote liebten und darin aufgegangen sind, sind an Jesus verzweifelt. Die Pharisäer hatten die Idee, ein Leben, das Gott besonders gut entspricht, orientiert sich an Geboten. Und sie sind an Jesus verzweifelt. Jesus hat nämlich das Leben höher gestellt als die Gebote. Er hat das auch so ausgedrückt. Die Gebote haben eine Aufgabe. Sie sollen dienen. Sie sollen das Leben bereichern. Und nicht andersrum, dass wir die Gebote bereichern und ehren und huldigen. Also unser Leben ist nicht dazu da, Gebote zu erfüllen. Eine weitere Karikatur des schmalen Weges. Das ist der Weg. Hoppala, habe ich das jetzt irgendwie ausgemacht oder kriege ich das? Könnt ihr den nächsten? Gut, wenn es nicht geht, macht nichts. Wenn ihr es hinkriegt, dann macht es, ist egal. Also, müsst ihr mir eben gut zuhören, könnt es nicht nachlesen. Eine weitere Karikatur des schmalen Weges. Der Weg mit möglichst wenig Freude und langen Gesichtern. Also, dass man in der Nähe Jesu so unterwegs war, mit einem langen Gesicht, möglichst wenig Freude, hat Jesus das so gelebt. In meiner Fantasie, da passt das nicht. Menschen wollten mit Jesus zusammen sein. Und wenn er so ein Magnet war und Menschen bei ihm sein wollten, dann ging es ihm nicht um lange Gesichter, sondern es war schön bei ihm. Da war Freude. Sie wollten mit ihm essen, trinken und feiern. Was ist das anderes als Gemeinschaft und Freude erleben? Freude pur. Und wenn Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, das ist jetzt meine persönliche Fantasie, ne? Müsst ihr nicht haben. Meine persönliche Fantasie ist, dass die Quatsch und Blödsinn gemacht haben. Meine Fantasie. Und in dieser Fantasie kann ich sagen, von dieser Lebensfreude kann ich mir oder sollte ich oder darf ich mir auch ein Stück abschneiden. Nächster Punkt. Vielleicht war der schmale Weg wieder eine Karikatur, dass Jesus Partys gemieden hat. Also das, vielleicht kennt ihr das. Man wird eingeladen zu einer Party, dann guckt man, oh, da habe ich einen anderen Termin. Und innerlich brüllt es Halleluja. Das ist der beste Grund, eine Party abzusagen. Sonst muss man anfangen, zu irgendwie sich daraus zu winden. Ja, wie war das bei Jesus? Hat er versucht, sich rauszuwinden? Weil, und das kenne ich sowas, ne? Weil Partys nicht so dem religiösen Gefühl entsprechen oder seinem religiösen Gefühl entsprachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich habe das Gefühl, das zu kennen. Hat er irgendwelche Entschuldigungen vorgeschoben oder sich gefreut, wenn es auch begründet war? Ja? Nein, ich kann nicht kommen. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Jesus ist zu den Partys hingegangen. Auch zu den Partys, wo die Frommen wie ich die Nase gerümpft haben oder hätten. Hä, da geht man doch nicht hin zu diesen Leuten. Diese Einladung sollte man ablehnen. Aber Jesus sagt, ich komme gern, na klar komme ich. Und er hat mit ihnen gefeiert. Ein weiterer Gedanke zum schmalen Weg. Jesus hat sich von den bösen Menschen ferngehalten. Er hat sich von den komischen, den stinkenden, den Gesetzesbrechern, den Verwirrten ferngehalten. Das war vielleicht so ein Gedanke mancher frommer Experten, dass das gut und sinnig sei. So, dass man von außen sehen kann, die sind so, und wenn wir uns von denen fernhalten, dann demonstrieren wir dadurch, dass wir gut sind, dass wir Gott nachfolgen. Also wir demonstrieren durch den Abstand unsere Frömmigkeit. Und Jesus hat das nicht gemacht, wie wahrscheinlich jeder von euch selber drauf gekommen ist. Er hat den schlechten Umgang nicht ausgegrenzt. Man kriegt eher das Gefühl, dass er ihn gesucht hat. Er scheute sich nicht, mit den Prostituierten, den Zöllnern und den Ausgestoßenen zu feiern, mit ihnen zu essen, zu trinken und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Diese Aussage, Prostituierte, Zöllner und sowas, das ist bei uns ja schon so fromm verpackt, das löst bei uns gar keine Gefühle mehr aus. Ne? Aber das waren wirklich die Leutchen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben sollte. So gefühlsmäßig, die stinken, warum auch immer, und mit denen. Wie können wir den schmalen Weg jetzt noch beschreiben? Vielleicht hat Jesus auf Alkohol und Fleisch verzichtet. Naja, bei dem Fleisch werden die meisten vielleicht selber drauf kommen. Ist schwierig wegen Passafest, Fischvermehrung, wenn man Fisch zum Fleisch zählt. Ne? Ich weiß, ist nicht ganz richtig, aber hat ja sowas. Fischbraten, all sowas kommt in Jesu Leben vor. Ja, okay, bleibt noch Alkohol. Es gibt Gruppierungen, die in der Bibel den Begriff Wein mit Traubensaft übersetzen. Ja, die haben auch ihre Gründe für. Und damit können sie den Alkohol aus Jesu Leben streichen. In unserer, oder ich muss sagen, in meiner Baptistentradition ist es nicht üblich. Ja, Jesus wurde beschimpft als Weinsäufer, ein Fresser und Weinsäufer, der mit den sündigen Menschen abhängt. Mir ist noch nicht ganz klar, wenn man sagen würde, ein Fresser und Traubensaftsäufer. Naja, lassen wir das. Ist nicht so ein Schimpfwort in meiner Idee. Okay. Jetzt könnte doch jemand auf die Idee kommen und sagen, sag mal, das ist der schmale Weg? Feste feiern, Spaß haben, Alkohol? Den will ich auch gehen. Ja, so. Ich glaube nicht, dass das der schmale Weg ist. Da müssen wir noch mal genauer hinschauen. Was ist denn der schmale Weg? Also wenn Jesus den schmalen Weg gegangen ist, wenn wir sagen, das, was er uns vorschlägt oder anrät und wünscht, dass wir es machen, dass er das auch gemacht hat, wie unterscheidet sich dann jetzt noch der schmale Weg von dem breiten Weg? Was zeichnet denn den schmalen Weg aus? Also oft wurde der schmale Weg als eine bestimmte Art der Abgrenzung verstanden. Das Bild eignet sich auch super gut. Dann ist da der breite Weg und dann haben wir hier erstmal nichts, sondern Puffer. Und dann am liebsten noch mehr Puffer und dann haben wir hier erst den schmalen Weg, so richtig schön weit getrennt, damit wir uns nicht infizieren lassen, so von irgendeinem gefährlichen, höchst ansteckenden Virus. Damit wir möglichst wenig mit denen da drüben, mit den Menschen zu tun haben, nicht abgelenkt werden oder gar rüber, dass die uns da anziehen. Ne? Das zieht uns rüber, dann kommen wir auf den breiten Weg, auf den schmalen Weg, auf den falschen Weg. Da kann man ja tierische Angst vor haben. Zusammengefasst, so viel Puffer und Abstand, wie nur geht. Nur das Problemchen ist jetzt, das klappt bei Jesus nicht. Wenn wir auf das Leben Jesu schauen, klappt das nicht. Diese Form des Abstandes und der Abgrenzung war noch nie der Weg Jesu. Keiner von uns hätte eine Chance gehabt, Jesus kennenzulernen oder Gemeinschaft mit ihm zu haben, wenn das Jesu Einstellung gewesen wäre. Da kann man sich mal vorstellen, wie groß der Abstand wohl wäre zwischen Jesus und mir. Will ich mir gar nicht vorstellen. Also, wenn Jesus den schmalen Weg selber gelebt hat, und ich glaube, er hat ihn vorgelebt. Ich glaube, Jesus hat vorgelebt, was der schmale Weg ist. Wie können wir dann den schmalen Weg beschreiben? Was ist die Herausforderung, die er uns gibt, wenn er von dem schmalen und breiten Weg spricht? Ich greife mal einen Punkt heraus, ich nenne ihn Äußerlichkeiten. Mir und wahrscheinlich uns allen fällt es bestimmt leicht, auf Äußerlichkeiten zu schauen. Wenn es euch nicht leicht fällt, schön, aber bei mir geht das. Jesus hat in dieser Hinsicht das Gegenstück gelebt. Wenn ich jetzt hier eine Flipchart hätte und würde euch fragen, auf welche Äußerlichkeiten hat Jesus Wert gelegt? Und dann sammeln wir mal so eine Seite. Ich glaube, das wäre ganz schön mühsam. Vielleicht kriegen wir so 3 Punkte hingebogen, aber selbst die, wenn man hinterfragt, passen vielleicht nicht so wirklich. Wenn ich aber fragen würde, neues Flipchart, ne, wir blättern um, neues Flipchart, neue Überschrift. Was war Jesus wichtig? Oho, gut, kurzes Blackout, wenn man die Frage das erste Mal hört, ist völlig klar. Aber wenn ihr anfangt, drüber nachzudenken, ne, dann kommt sowas wie Liebe, Dankbarkeit, auf andere zugehen, Gemeinschaft, Neuanfang ermöglichen, vergeben. Also ich vermute mal, wenn wir erstmal in Fahrt kommen, dann kriegen wir da eine Seite sofort voll. Und das, was Jesus für wichtig hielt, waren Werte. Werte, die sich nicht an Äußerlichkeiten festmachen ließen. Es war ihm egal, ob jemand sauber war oder dreckig. Saubere Hände hatte dreckige Hände. Klamotten waren auch egal, sauber oder dreckig. Aber was ihm nicht egal war, ob die anderen hochmütig waren, ob andere abgewertet wurden oder ob man versucht hat, sich selber gut darzustellen, vielleicht auf Kosten anderer. Das war ihm nicht egal. Und ich glaube, das hätte er eher als dreckig bezeichnet. Er hat radikal auf den Menschen geschaut, ins Innere, auf das Herz. Und ihr wisst selber, das Herz hat herzlich wenig, zumindest bei mir, mit dem Äußeren zu tun. Ja. Ansehen, Status, Äußerlichkeiten, Schein, das alles hat ihn nicht interessiert. Dem Menschen galt sein Interesse, vielleicht noch pointierter formuliert, dem anderen galt sein Interesse. Allein durch diese Einstellung hat er alle erdenklichen religiösen Abstandsregeln gebrochen. Alle wollten zu Jesus. Die, die keine Regeln kannten, und die, die an den Regeln zerbrochen sind. Alle durften zu ihm. Sie ahnten etwas von der Freiheit, die er verkörperte. Er strahlte etwas Besonderes aus. Und was hat er ausgestrahlt? 20 Regeln? 30 Regeln? Wenn es das wäre, wir würden die sofort auswendig lernen. Aber es war es nicht. Ich glaube, das Leben Jesu drehte sich nicht um 30 Regeln, sondern um eine Frage. Was will Gott? Er hat es so formuliert: Ich lebe davon, zu hören, was Gott sagt, und zu tun, was Gott sagt oder was Gott entspricht. Die Frage, was will Gott jetzt tun oder was würde ihm entsprechen, hat er viel höher gehängt als die Frage, was dient jetzt meinem Status, meinem Ansehen, wir würden vielleicht sagen, meinem Ansehen in der Gemeinde, im Hauskreis, wo auch immer. Was dient meiner Bequemlichkeit, meiner Zukunft, meiner Absicherung, meiner Lebensqualität? Das alles hat er viel weiter nach unten gelegt als die eine Frage. Was will Gott? Was entspricht Gott? So ist Jesus. Er hat jeden Tag nach Gott gefragt. Was hast du vor? Was entspricht dir? Was willst du tun? Und die Idee, ich brauche mal 2 Wochen Urlaub von Gott, wäre für Jesus die Hölle. Er wollte immer an und bei Gott sein, hören, was Gott vorhat und tun, was Gott entspricht. Und jetzt sind wir, denke ich, etwas näher dran an dem, was Jesus uns vermitteln wollte mit der Frage des schmalen und breiten Weges. Der schmale Weg ist meiner Ansicht nach eine Einstellung und keine Frage des Äußerlichen. Die Einstellung, hören, was Gott sagt und tun, was ihm entspricht. Könnt ihr euch vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist? Ja, vielleicht ist es ein bisschen schwierig. Ja, und der schmale Weg ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, ne? Hat er ganz gut beschrieben. Ein paar Verse weiter von der Bibelstelle, wo wir waren, in der Bergpredigt, sagt Jesus Folgendes, ab Vers 21. Nicht alle, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Anders formuliert, was sind jetzt so Gebärden, dachte ich so, anders formuliert, nicht alle, die zum Gottesdienst gehen, zur Gebetsversammlung gehen, zum Bibelgesprächskreis oder den Hauskreis gehen, glauben an Gott. Zumindest nicht automatisch sind sie auf dem schmalen Weg. Also mit an Gott glauben, da will ich nicht richten, da will sich auch keiner, aber das ist doch mal so ein Punkt, wo man selber noch mal vielleicht nachdenken kann. Diese Aufforderung, auf dem schmalen Weg zu sein. Also, und das hat nicht ich gesagt, das hat Jesus gesagt. Nicht alle, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Ich glaube, das überhören wir gerne, ne? Das sind ja nicht wir. Und Jesus hat dann noch Folgendes hinzugefügt. Ich zitiere weiter. Entscheidend ist, jetzt könnte ich mal fragen, was denkt ihr, was jetzt entscheidend ist? Könnten wir mal so sammeln, aber ich löse es gleich auf, was Jesus gesagt hat. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Und ich frage euch, was ist das anderes, als zu hören, was Gott sagt und zu tun, was ihm entspricht? Meiner Ansicht nach ist das der schmale Weg. Und wenn der schmale Weg etwas ausdrückt, wie das ist nicht ganz so easy peasy, ist ein bisschen mühsam, muss man sich ein bisschen mehr anstrengen, ja, dann würde ich sagen, diese beiden Fragen, hören, was Gott sagt, tun, was ihm entspricht, können für den einen oder anderen und können für mich durchaus eine Herausforderung sein. Stell dir vor, du wärst mit Jesus und den Jüngern damals unterwegs gewesen. Du hättest Jesus erlebt, wie er mit Menschen umgeht, auf sie zugeht, wie er sie angesprochen hat, mit ihnen gefeiert hat, wie er sie angenommen und akzeptiert hat, diese Menschen, auch diese Menschen, die so ein bisschen fragwürdig sind. Und du hättest das direkt mitgekriegt. Er hat mit ihnen viel Zeit verbracht, Gemeinschaft gelebt. Und dann dreht sich Jesus zu dir um und sagt zu dir, ja, ich weiß, das ist nicht so der bequemste Weg, den ich gehe und den du bei mir siehst. Ich bin mit Leuten zusammen, die du sonst meiden würdest. Inzwischen hast du gemerkt, auch diese Menschen sind wertvoll. Auch diese Menschen können wir lieben. Ich liebe sie wirklich. Und in gewisser Weise ist dieser Weg ein schmaler Weg. Anstrengend, könnte man auch sagen, anstrengender Weg. Aber eins sage ich dir, was anderes kann ich dir für mich gar nicht vorstellen. Glaub mir, es ist das Beste, was es gibt. Und dann fragt Jesus, willst du mir nachfolgen, auch diesen schmalen Weg gehen, wie ich? Ich finde das, für mich ist das eine herausfordernde Frage. Das ist nicht nur so eine Kinderstunde oder Sonntagsschulgeschichte, wo man ein Bild anmalt, sondern es ist tatsächlich etwas, wo man nachdenken muss. Das wünsche ich dir und mir, dass wir jeden Tag fragen, was sagst du, Herr, und was entspricht dir? Und nicht fragen, was dient jetzt, oder in erster Linie nicht fragen, was dient meinem Status, meiner Anerkennung in der Gemeinde oder auf der Arbeit oder wo auch immer. In meiner Fantasie hat das auch mit Freiheit und Nachfolge zu tun. Das war so meine Einleitung vorhin. Und wenn wir uns gegenseitig darin unterstützen und ermutigen, ich fände das attraktiv und spannend. Amen.